Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp! Hallo und herzlich willkommen zu unserer 25. Folge Stadt, Land, Was? Und unserer ersten Folge in 2025, also erst einmal ein frohes und gesundes neues Jahr euch allen. Ihr hört unseren Podcast über Orte, an denen sich außergewöhnliche Geschichten zugetragen haben. Jede zweite Woche losen wir mit dem Stadt-Land-Fluss-Prinzip einen neuen Buchstaben aus und mit diesem beginnt dann der Name des nächsten Ortes, von dem wir erzählen. Ich habe vor 2 Wochen von Domescu den Buchstaben N wie Nicole erhalten und werde euch heute dazu eine Geschichte erzählen. Doch wir starten zuerst mit einem kleinen Rückblick. Domescu, vor 2 Wochen hast du uns erzählt, was sich in Zakynthos in Griechenland zugetragen hat. Du kannst es auch besser aussprechen als ich. Fass doch mal bitte kurz zusammen, worum es da ging.
Genau, in Zakynthos gibt es eine Bucht, die viel besucht wird oder wurde. Und warum diese Bucht so interessant ist, das erzähle ich in meiner Folge. Ein kleiner Tipp, es hängt mit Piraten zusammen und vielleicht auch ein bisschen mit der Mafia.
Vielen Dank, das war auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame und spannende Folge. Heute gehen wir an einen Ort, der mit N beginnt und du darfst natürlich wieder raten, wohin es uns verschlagen wird.
Naja, du hast mir jetzt den ganzen Tag eine Möglichkeit gegeben, drüber nachzudenken, weil du gesagt hast, dass wir gestern quasi drüber gesprochen haben, aber mir das nicht helfen wird. Und das hat natürlich meinen Ehrgeiz geweckt. Also wir waren gestern mit FreundInnen essen, die in Südostasien waren, also sprechen wir über Nepal.
Nein.
Wir haben dort über einen Vulkan gesprochen und in Neapel gibt es auch einen Vulkan, also erzählst du mir was über Neapel.
Nein. Letzter Versuch.
Du hast erzählt, dass du nach London fährst und dort gibt es das Viertel Notting Hill.
Eine sehr gute Überlegung, aber auch falsch. Wir sind heute in einer Stadt, in der du schon mal warst, aber ich war noch niemals in New York.
Oh, wann haben wir darüber geredet?
Du hast gestern vorm Einschlafen gesagt, dass du am nächsten Tag, also sprich heute, nicht früh aufstehen willst und lieber Party in the USA machen würdest.
Wow, okay.
Und wir machen heute Party in the USA quasi.
Das ist ja, doch, quasi haben wir drüber geredet.
Ja, also wir fliegen heute nach New York City in eine Stadt mit 8,8 Millionen EinwohnerInnen und damit ist New York auch die bevölkerungsreichste Stadt der USA. Es wurden etliche Bücher über New York geschrieben, Filme gedreht und Lieder gesungen, wie ich gerade demonstriert habe. Für viele Menschen ist New York sowas wie die Traumstadt, der Sehnsuchtsort und oft auch der Ort, an dem die Träume zerplatzen.
Ja.
Es ist eine Stadt, in der Luxus und Elend sehr nah beieinander liegen, wie so oft in solchen Weltstädten. Und Domescu, du warst ja schon mal da, ist schon ein paar Jährchen her. Was verbindest du denn mit der Stadt, wenn du so heute daran denkst?
Ich verbinde damit, dass es sehr wuselig ist und dass man, lag aber vielleicht auch daran, dass ich 22 Jahre alt war, schon das Gefühl hat, da alles machen zu können. Also ich habe damals noch in einer sehr kleinen Stadt gewohnt und da hatte ich schon das Gefühl, hier geht erstmal alles. Und es hat mich auch ein bisschen überfordert, aber nicht so doll, wie ich gedacht habe.
Was wären denn für dich 3 Sachen, von denen du der Meinung bist, dass man sie sich als Tourist oder Touristin in New York unbedingt ansehen sollte?
Oh mein Gott. Was sollte man sich ansehen? Also ich war natürlich auf der Brooklyn Bridge, auf dem Empire State Building und im Museum of Modern Art.
Sehr gut, sehr gut. Ich habe die gleiche Frage auch einigen von unseren FreundInnen gestellt. Und da haben viele gesagt, dass man sich die Stadt auf jeden Fall von oben anschauen sollte, zum Beispiel vom Chrysler Building aus, vom Summit One, dem Rockefeller oder dem Empire State Building. Oder eben auch vom Wasser aus, mit einer Bootstour auf dem Hudson River. Brooklyn Bridge wurde natürlich auch genannt. Viele meinten, man muss unbedingt den New York-Vibe spüren, zum Beispiel im Central Park oder einfach beim U-Bahn fahren.
Oh, ich bin sehr gerne dort U-Bahn gefahren, weil die Ansagen häufig schon, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber sie waren sehr individuell, würde ich sagen.
Individuell?
Ein U-Bahn-Fahrer hat die nächsten Stationen gerappt.
Oh, wow.
Ja.
Das würde ich mir auch gerne mal anhören. Ich hoffe, der macht das immer noch so.
Ich hoffe auch.
Das 9/11 Memorial wurde auch genannt. Das müsste man sich auch unbedingt angucken. Und natürlich auch der Times Square. Vor allem kurz vor Mitternacht, da sollen nämlich Kunstwerke gezeigt werden auf dem Times Square. Und Kunst spielt in New York natürlich eine große Rolle. Du hast auch das Museum of Modern Art genannt. Dementsprechend auch für TouristInnen spielt Kunst eine große Rolle. Einige unserer FreundInnen haben dann auch Museen oder Galerien genannt, wie zum Beispiel auch das Guggenheim Museum oder eben das MoMA, das Museum of Modern Art, das du eben auch genannt hattest. Also für die, die kein Englisch sprechen, das Museum für moderne Kunst. Und ich würde sagen, das MoMA ist für New York wahrscheinlich sowas wie das Louvre für Paris. Das ist halt so der Magnet oder das Massiv für TouristInnen, auch für welche, die jetzt gar nicht so viel mit Kunst am Hut haben, wie du wahrscheinlich
auch.
So wie
ich,
damals.
Ja. Ja, auch heute noch.
Ja. Und Kunst ist auch unser heutiges Thema, genauer gesagt Kunsthandel.
Oh, also geiles Thema. Wirklich sehr, sehr geiles Thema. Ich bin gespannt, was du erzählst.
Das freut mich, dass du da Bock drauf hast. Wir beginnen an einem Ort, der exemplarisch ist für Kunst und Kunsthandel. Und das ist nicht etwa das MoMA, sondern das berühmte Auktionshaus Sotheby's. Beziehungsweise eben sprechen wir ganz konkret über die Filiale in Manhattans Upper East Side. Und Sotheby's ist weltweit vertreten und gilt so als Place to be, wenn man eben besondere Antiquitäten, Kunstwerke oder auch Luxusgüter wie zum Beispiel Uhren für sehr viel Geld erwerben möchte. Und davon habe ich dir auch mal ein Foto mitgebracht. Du kannst zu Bild 1 runterscrollen. Ihr findet übrigens alle unsere Fotos auf Instagram, Facebook, TikTok oder auch in unserem WhatsApp-Channel. Sucht einfach nach Stadtland was.
Ja, das ist eine sehr cleane und gläserne Hausfassade, auf der dann so ein bisschen Apple Store-mäßig das Sotheby's oder der Sotheby's-Schriftzug ist. Und darüber wehen die Flagge der USA, von China, der Europäischen Union, Großbritannien und eine weitere Flagge, die ich aufgrund der, ja, nicht erkenne.
Findest du, die Filiale sieht einladend aus?
Nein, aber ich glaube, das muss sie auch nicht. Ich glaube, Sotheby's ist kein Laden, der die Kundschaft oder der auf Laufkundschaft angewiesen ist.
Wahrscheinlich nicht. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht davon, dass das alles so gläsern ist, weil man ja eigentlich mit so gläsernen Gebäuden auch Transparenz verbindet. Mhm. Aber wahrscheinlich wollen sie auch genau das darstellen.
Der Kunstmarkt ist intransparent genug.
Ja. Weltweit hat die Sotheby's-Kette 300 ExpertInnen, die 70 Sammelkategorien betreuen. Also sowas wie dann halt zum Beispiel Uhren oder halt Kunstwerke, Autos, sogar Immobilien und so weiter. Jährlich gibt es über die ganzen Filialen verteilt um die 300 Auktionen, was, wie ich finde, echt wenig ist dafür, dass die halt so viele Filialen und ExpertInnen haben. Aber es geht ja auch immer um sehr teure Gegenstände und dementsprechend fällt dann ja auch immer sehr viel Geld für das Auktionshaus ab. Also brauchen sie vielleicht auch einfach nicht mehr.
Aber es, wahrscheinlich wird bei jeder Auktion auch nicht nur ein Stück versteigert.
Nicht immer, genau. Ja. Oft werden eben ganze Besitztümer versteigert, zum Beispiel von Verstorbenen oder insolventen Adligen oder Prominenten. Auch Karl Lagerfeld, seine Besitztümer waren auch bei so einer Versteigerung dabei. Aber manchmal eben auch einzelne Kunstwerke, wie zum Beispiel der Schrei von Edvard Munch. Und das hat für über 91 Millionen Euro den Besitzer gewechselt.
Mhm.
Im Oktober 2024, also erst vor wenigen Monaten, wurde ein von künstlicher Intelligenz generiertes Bild versteigert für stolze 1,2 Millionen Euro. Das Bild namens AI God, also KI God, hat ein KI-Roboter gemalt, der an der Oxford University gebaut wurde, also der Roboter. Und darauf zu sehen ist der Mathematiker Alan Turing, der als Vater der modernen Computerwissenschaft gilt. Ich wollte eigentlich auch ein Foto davon mitbringen, aber das ist mit den Rechten nicht so einfach. Ihr könnt es aber googeln, wenn ihr AI-Gott, also AI-Gott mit D hinten bei Google eingibt. Es ist okay, würde ich sagen.
Ja, also ich weiß ja nicht, was du davon hältst oder ob du dazu noch was sagen möchtest, aber ich muss halt sagen, ich habe vor ein paar Tagen erst ein Zitat von irgendwem gelesen, ich glaube einer US-amerikanischen Dichterin, die gesagt hatte, ich möchte, dass die künstliche Intelligenz meine Wäsche wäscht und mein Geschirr spült und damit ich mehr Zeit für Kunst und Schreiben habe und nicht andersrum.
Ja.
Also ja, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll.
Finde ich auch sehr schwierig. Und ich finde es auch wirklich absurd, dass da so viel Geld für bezahlt wurde, wenn man ja wahrscheinlich auch einfach bei den KI-Bilderstellungsprogrammen einen ähnlichen Prompt eingeben kann und dann kannst du dir das halt auch selber zu Hause auf eine Leinwand drucken.
Darf ich mir das mal kurz ergoogeln, wie das aussieht?
Ja, natürlich. Wir können den Link dazu auch nochmal in unsere Bilder packen, dann findet ihr das vielleicht auch ein bisschen schneller oder wisst zumindest, wie ihr das schreiben müsst.
Ja, also okay. Ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist, ob die da einfach ein bisschen länger für gebraucht haben oder ob die überhaupt was gepromptet haben oder die KI selbst so in Anführungszeichen kreativ geworden ist. Aber es sieht auch schon ein bisschen trashig aus.
Ja, also ich finde auch, es ist jetzt halt, man bleibt jetzt nicht davor stehen und denkt sich, wow.
Aber das ist ja bei einigen Bildern der Fall.
Ja, das stimmt. Wir reden heute aber über ein anderes Kunstwerk. Eines, das du zu 100% kennst, das hast du auf jeden Fall schon mal gesehen. Aber vorher gehen wir einen buchstäblichen Schritt raus aus dem Auktionshaus. Denn dort, unmittelbar vor der Sotheby's-Filiale, befindet sich ein kleiner Obststand, den wir uns angucken wollen. Und dieser Obststand ist so ein typischer Marktstand mit frischem Obst für wenig Geld. Es gibt Orangen, Mangos, Äpfel, auch Zitronen und Limetten. Und an diesem Stand arbeitet 12 Stunden am Tag, 4 Tage die Woche für $12 Stundenlohn. Das ist weniger als der Mindestlohn in Deutschland, das sind so 11,60 Euro. Der 74-jährige Shah Alam. Er ist 2007 nach dem Tod seiner Frau von Bangladesch nach New York emigriert, um näher an seiner Tochter zu sein, die da bereits in Long Island gewohnt hat. Und sein Lebensunterhalt reicht gerade mal dafür, ein Zimmer in der Bronx zu mieten, das er sich mit 5 anderen Männern teilt. Und er zahlt dafür $500 monatliche Miete.
Das ist scheiße.
Und an einem Tag im November 2024, also vor gar nicht mal allzu langer Zeit, verkaufte Shah Alam so wie jeden Tag Bananen, einzelne für 35 Cent und 4 Stück für $1.
Mhm.
Und einer dieser Bananen, die er im November verkaufte, schrieb Geschichte, denn sie wurde kurz darauf für $6,2 Millionen verkauft. Aber das Geld ging nicht an Shah Alam.
Nee, natürlich nicht.
Du kannst es dir vielleicht schon denken, ich sehe das so ein bisschen an deinem Gesicht, was aus dieser Banane geworden ist. Es war überall in den Medien. Die Banane wurde Teil der Kunstinstallation Comedian, also wie heißt das auf Deutsch?
Komiker?
Ja, ich glaube Comedian ist auch, versteht man auch in Deutschland.
Ich denke schon.
Von Maurizio Cattelan und davon darfst du dir gerne das nächste Bild angucken.
Ja, das ist die Banane, die dankenswerterweise mit Gaffer in Verbindung gekommen ist oder die Ehre hatte, mit Gaffer an eine Wand oder an einen, weiß nicht, ob das an einen Rahmen oder an eine Leinwand, auf jeden Fall irgendwo dran geklebt zu werden.
An eine Wand.
An eine Wand, ja.
Hast du gesehen, kennst du, oder?
Kenn ich.
Ja.
Kenn ich. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob das das Einzige ist, was so funktioniert, aber auf jeden Fall, das habe ich schon mal gesehen, ja.
Okay. Die Kunstinstallation Comedian ist tatsächlich nicht neu, die gibt es nicht erst seit dem letzten Jahr. Es gibt sie bereits seit 2019 und zuerst wurde sie in Miami Beach in der Perrotin Gallery ausgestellt. Das ist so eine französische Galerie. Die Banane hat dort für so viel Aufsehen gesorgt, dass Menschenmassen ähnlich wie für die Mona Lisa die Galerie besuchten. Und die Galerie musste deswegen auch ihr Aufkommen an Sicherheitspersonal erhöhen, aber die hatten trotzdem Probleme damit, die Menge in den Griff zu bekommen. Und so hat es ein Performance-Künstler aus New York geschafft, die Banane von der Wand zu nehmen und zu essen.
Ja, ich wusste doch, okay, dann ist das quasi ein und dasselbe Kunstwerk. Aber ja, gut, dann weiß ich Bescheid, weil die Geschichte kannte ich und dann habe ich mich gefragt, wie kommt das jetzt nach New York, ja.
Weißt du auch noch, was mit dem Performance-Künstler passiert ist, nachdem er die Banane gegessen hat?
Nee.
Der Bananenesser wurde der Galerie verwiesen. Ansonsten hatte es aber keine negativen Konsequenzen für ihn. Also er musste da jetzt keinen Schadenersatz leisten. Die Banane wurde einfach ausgetauscht. Und der Andrang wurde danach weiterhin so groß, dass die Gefahr einer Massenpanik bestand und das Kunstwerk dann doch einen Tag vor Beendigung der Ausstellung dann abgehangen wurde.
Das hat sich wahrscheinlich richtig gelohnt, das einen Tag vorher noch abzuhängen.
Ja, also. Kleiner Exkurs an der Stelle. Sobald die Banane von der Wand verschwunden ist, hat der Künstler Rod Weber, und jetzt zitiere ich, Epstein didn't kill himself an die Wand geschrieben. Also auf Deutsch, Epstein hat sich nicht selbst umgebracht. Und dabei geht es um Jeffrey Epstein. Das war ein amerikanischer Investmentbanker und auch ein verurteilter Sexualstraftäter, der Minderjährige über viele Jahre hinweg sexuell missbraucht und ausgebeutet hat. Und er soll sich im Gefängnis suizidiert haben. Aber er kannte eben sehr viele prominente und auch einflussreiche PolitikerInnen. Und deswegen haben viele Leute dann gemutmaßt, dass die vermutlich auch irgendwie an den Taten beteiligt waren. Zumindest ein paar von denen. Man kann es ihnen halt nicht wirklich nachweisen. Und deswegen gehen manche davon aus, dass Jeffrey Epstein sich nicht selbst umgebracht hat, sondern dass der Suizid inszeniert wurde und er in Wirklichkeit eben von seinen einflussreichen, reichen KundInnen quasi umgebracht wurde, beziehungsweise ist ein Auftragsmord war. Die Behörden, die dementieren das und bezeichnen das eben als Verschwörungstheorie. Aber aus diesem Konstrukt heraus ist eben dieser Satz, Epstein didn't kill himself, ja, aufgetaucht, der heute immer wieder an irgendwelchen random Stellen irgendwo hingeschrieben wird. Und ja, wenn euch das interessiert zu Jeffrey Epstein, gibt es auch eine sehenswerte Doku auf Netflix, glaube ich. Die haben wir mal angefangen zu gucken, haben sie dann aber auch gar nicht zu Ende geschaut.
Nee, das stimmt. Aber ich hatte es ja auch beruflich dann immer begleitet, so die Zeit, also als dann, ich sage es einfach mal, er sich dann im Knast umgebracht hat.
Ja.
Da habe ich gerade auch im Panorama-Ressort gearbeitet und habe tagtäglich damit zu tun gehabt.
Ja. Ja, das wurde auf jeden Fall dann an die Stelle der abmontierten Banane geschrieben. Das wurde dann aber von dem Sicherheitspersonal auch direkt wieder verdeckt. Und auch das hat der Banane alles nicht geschadet, also auch nicht, dass sie dann eben einen Tag zu früh abgehangen wurde, denn sie wurde dann eben auch in Miami Beach verkauft, versteigert in dreifacher Ausführung für $120,000 bis $150,000.
Eine Frage.
Ja, bitte.
Also klar, wir wissen, in den USA herrschen sicherlich andere Lebensmittelrichtlinien und sowas, aber wie lange hält sich denn so ein Kunstwerk?
Das ist das Ding. Wenn du dieses Kunstwerk kaufst, dann kriegst du dazu auch so eine Authentizitätsurkunde und du kriegst eine Anleitung, wie du die Banane austauscht, wenn sie dann verfault oder du sie eben essen möchtest. Und da gibt es halt so ein paar Dinge zu beachten, zum Beispiel, dass das genau 1,60 Meter über dem Boden angebracht werden muss und auch die Banane mit dem Gaffertape muss in einem bestimmten Winkel sein. Und deswegen war es halt auch nicht schlimm, dass dieser Performance-Künstler in Miami Beach die Banane gegessen hat, weil dann haben die halt einfach ersetzt. Wir werden da bestimmt später auch nochmal drüber reden. Kurz noch zu den Bananen, die dann eben dort verkauft wurden. Eine der Käuferinnen kam aus Paris, also die war dann eben für die Versteigerung in Miami Beach und hat dann erzählt, dass als sie von der Auktion nach Paris zurückkehrte, ihr Mann sie so ein bisschen verarscht hat und als Scherz ihr die Banane oder eine Banane auf ihren Schreibtisch geklebt hat. Und sie kam dann eben von Miami Beach nach Hause und war ganz überrascht und dachte, wow, die haben das aber schnell geliefert.
Ja, und genau das. Ja. Es ist halt so random. Also ich finde, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, die Idee, das als Kunst zu machen, funny. Finde aber jeden, der dafür Geld ausgibt, brunstdumm.
Ja, das hat sich ihr Mann wahrscheinlich auch gedacht.
Ja, wahrscheinlich.
Die Käuferin selbst, die fand, dass dieses Kunstwerk auch einfach perfekt zu unserer heutigen Zeit passt, weil es halt so dieses Absurde und dieses Witzige vereint. Und das war ja anscheinend, ich weiß nicht, ob sie jetzt 120 oder $150,000 dafür bezahlt hat, aber einiges.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, sie tauscht die Banane immer gut aus.
Das hoffe ich auch. Nach der Ausstellung in Miami erhielt die Banane dann auch einen eigenen Instagram-Account, der ist bis heute zu finden. Ihr findet ihn auf Instagram unter CatalanBanana und er hat inzwischen knapp über 20.000 FollowerInnen, was jetzt so für eine Banane schon recht viel ist, würde ich sagen. Man findet da hauptsächlich so recht lustige Bananen-Memes, kann man sich halt schon mal angucken. Und das Kunstwerk hatte eben dann schon damals, schon 2019, sehr viel Medienrummel erhalten. Und wurde zum Beispiel auch auf dem Titelblatt der Zeitung The New York Post abgebildet. Du als Journalist, hättest du darüber auch berichtet oder hast du vielleicht sogar damals darüber berichtet?
Welches Jahr war das nochmal?
2019.
Dann habe ich bestimmt drüber berichtet. New York Post ist ja auch so ein Wurstblatt, pardon. ja, also das ist natürlich skurril, wenn so ein Kunstwerk, Nicht-Kunstwerk so viel Geld einspielt. Also das ist einfach skurril und über skurrile Sachen berichtet man halt, ne?
Ja, deswegen reden wir ja auch heute
genau,
darüber.
Genau, absolut. Und über die ganze Absurdität, ne? Also ist halt natürlich immer die Frage, wie man drüber redet, aber so wie wir es bisher machen, gefällt mir das sehr.
Sehr gut, das freut mich. Dann weiter im Text, die Bananengeschichte geht ja noch weiter und jetzt kommen wir nämlich im Jahr 2024 an. Am 20. November 2024 sollte das Kunstwerk dann eben erneut versteigert werden, diesmal im Sotheby's in Manhattan. Wir sind also wieder an unserem Ausgangspunkt. Und bei dieser Versteigerung haben 7 Leute mitgeboten. Schon das Anfangsgebot lag bei $800.000. Und dann ging alles sehr schnell. Nach nur 5 Minuten stand das Höchstgebot und damit dann auch der Gewinner fest. Für 6,2 Millionen Dollar ging die Banane an den chinesischen Kryptounternehmer Justin Sun. Von den 6,2 Millionen Dollar waren dann noch 1 Million Gebühren für Sotheby's, für das Auktionshaus. Also die verdienen da auch wirklich gut mit dran. Mhm. Und wie ich schon erwähnt hatte, hatte Justin Sun dann eben nicht nur die Bananen und das Tape, sondern auch dieses Zertifikat und die Anleitung bekommen. Da ist noch wichtig zu erwähnen, dass diese Anleitung einen nicht dazu berechtigt, dass man jetzt beliebig viele Kunstwerke davon reproduzieren darf, sondern du darfst halt immer nur die Banane austauschen, sodass du halt immer nur maximal eine Version dieses Kunstwerks hast.
Mhm. Ja, total fälschungssicher.
Ja, ja. Und an der Stelle würde ich gern einen kurzen Exkurs zu Justin Sun machen, dem Käufer des Kunstwerks. Kennst du ihn?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Mir kommt der Name sehr, sehr bekannt vor und wahrscheinlich steckt da in also ist es aber nicht der Alibaba-Typ.
Nee.
Alipay-Dings.
Nee.
Dann meine ich ihn nicht.
Dann schau dir doch mal das dritte Bild an. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich das euch auch zeigen darf auf unseren Social-Media-Kanälen. Da muss ich noch so eine kleine rechte Sache klären. Eventuell müsst ihr dann auch einfach nach Justin Sun googeln oder wir teilen den Link mit euch. Aber ich gebe mein Bestes.
Ja, er sieht aus wie ein, also was sehe ich hier? Ich sehe einen jungen Mann, der mit zurückgegelten Haaren, einem strengen Blick, Anzug, dazu trägt er irgendwie so eine Akkreditierung um den Hals. Ich kann leider nicht erkennen, wovon oder wofür, aber das ist wahrscheinlich auch nicht super entscheidend. Er sieht auf jeden Fall aus wie ein, wie sagt man so schön, ein Young Achiever.
Ja, ich finde, er hat auch so, also sein Anzug sieht so ein bisschen aus, als wäre er so ein Pilot.
Ja, stimmt. Aber das liegt, glaube ich, auch eben an diesem Schlüsselband, das er um den Hals trägt,
ja,
wo
stimmt.
Bestimmt irgendeine Akkreditierung dranhängt.
Ich weiß gerade auch gar nicht mehr, wo er da sitzt. Aber Justin Sun ist auf jeden Fall mit der Spekulation über Kryptowährungen reich geworden. So reich, dass er mit einem geschätzten Vermögen von 1,4 Milliarden Dollar als reichster Mann Chinas gelten könnte. Wenige Tage bevor die chinesische Regierung Kryptowährungen verboten hat, hat er noch schnell ein eigenes Kryptotoken auf den Markt gebracht und hat dann auch die Kryptobörse und gleichnamige Währung Tron gegründet. Das hast du bestimmt schon mal gehört.
Ja, das habe ich gehört.
Und er hat dann auch Stars wie Lindsay Lohan oder den Sänger Akon für seine Währung werben lassen. Allerdings ohne, dass das als Werbung gekennzeichnet wurde, weswegen es auch Klagen von der US-Aufsichtsbehörde gab.
Ja, also verständlich. Wenn man halt, ja, verständlich.
Justin Sun selbst hat auch schon Schleichwerbung betrieben und wurde auch schon deswegen und wegen Kursmanipulation angeklagt. Nachdem er die Banane gekauft hatte, schrieb Justin Sun auf X, wo er natürlich auch tätig ist, das ist das ehemalige Twitter, ich zitiere, übersetzt auf Deutsch, dieses Werk ist mehr als nur ein Kunstwerk. Es steht für ein kulturelles Phänomen, das die Welten der Kunst, Memes und Kryptowährungen vereint. Ich bin überzeugt, dass es auch in Zukunft für Diskussionen und Reflexionen sorgen und Teil der Geschichte werden wird. Zitat Ende.
Ich will ihm jetzt eigentlich nicht den Raum geben und sagen, ja okay, wir reden jetzt ja drüber, also ist es längst Teil der Geschichte, wenn es hier in diesem Podcast auftaucht. Ich, wie gesagt, ich würde wirklich gerne hören, wie diese Geschichte noch weitergeht, weil das, also natürlich ist dieses Bild super exemplarisch für den Kunstmarkt, aber ich glaube nicht so, wie Justin Sun das auf seinem weirden Crypto-Bro-Portal Twitter schreibt.
Ja.
Also
Was ich aber ganz spannend finde, ist, dass er halt diese Aussage ja nicht nur auf das Kunstwerk bezieht, sondern das auch mit Kryptowährungen vergleicht. Mhm. Und ich finde, also ich denke auch, dass er da gar nicht mal so Unrecht hat, weil sowohl bei Kunstwerken als auch bei Kryptowährungen wird der Wert ja nicht wie jetzt bei anderen Gütern durch Nachfrage bestimmt, sondern dadurch, dass daraus ein kulturelles Phänomen gemacht wird. Mhm. Und das halt auch sehr oft von irgendwelchen Reichen oder möchte gern Pseudo-Reichen, die dann diesen Produkten einfach ganz viel Aufmerksamkeit geben, das ganz doll pushen durch eben dann irgendwelche Stars und das dadurch dann erst wertvoll in Anführungsstrichen wird, obwohl die ja jetzt nicht unbedingt von sich heraus einen Wert generieren. Da kann man sicherlich drüber streiten, gerade was halt auch Kunstwerke betrifft.
Das ist ja
auch nicht eins wie das andere.
Da gibt es vielleicht eine Unterschiede, wobei kommen wir bestimmt später nochmal zu, ist ja total weird ist, dass wenn Kunstwerke für 3 Millionen verkauft werden, dann findet man raus, das ist eine Fälschung.
Ja.
Dass das dann plötzlich nicht mehr so viel wert sein soll, weil es ist ja trotzdem noch schön, es hat irgendeine gewisse, und ihm wurde der Wert beigemessen. So, und man sagt ja in der Marktwirtschaft immer, wenn jemand bereit ist, irgendwas dafür zu zahlen, dann ist es irgendwie auch okay so. Und Kryptowährungen, ich hoffe, ich trete wirklich niemandem unserer HörerInnen auf die Füße, ansonsten schade, dass du uns nicht mehr hörst. Also es gibt ja gar keinen Gegenwert. Das ist ja alles nur Fantasie. Es gibt ja keine Wertschöpfung bei Kryptowährungen. Deshalb ist das ja immer nur so ein Nullsummspiel. Einer gewinnt nur, wenn der andere verliert. Und das ist, also es gibt, wenn man an die Börse geht, an die normale Oldschool-Börse, dann
die hast ja auch schon ausgedacht, ein ausgedachtes Konstrukt
ist. Die ja auch schon ausgedacht, ja, aber immerhin so funktioniert, dass man sagt, man steckt halt Geld in dieses Unternehmen und dadurch wird es wertvoller. Oder wenn das Unternehmen irgendeinen großen Auftrag erlassen, dann wird es wertvoller. Ja. Also da steckt eine gewisse Logik der Wertschöpfung hinter und die hast du bei Krypto einfach nicht. Außer, dass du bei der Errechnung dieser Coins, die sprechen immer von Mining, aber es ist ja kein Mining, da rechnen einfach Rechner im Hintergrund und das kostet Unmengen Strom. Das heißt, du verpulverst eigentlich nur was für so ein wirres Fantasieprodukt. Entschuldige nochmal, falls uns jemand hört. Und das ist, finde ich, nochmal krasser als Kunst, der Kunstmarkt, den ich ja auch schon irgendwie weird finde.
Ja. Ich finde, es passt auch ganz gut dazu, dass Justin Sun sehr viel auf die Wiederwahl von Donald Trump gibt und da auch sehr positiv dem entgegenblickt.
Ja, vielleicht hat er auch ein paar Dogecoins und hofft wie einer unserer Freunde darauf, dass der Dogecoin noch ein bisschen anzieht, wenn Elon Musk dann Doge-Minister geworden ist.
Ja, oder dann der nächste Präsident nach Trump.
Ja, genau.
Gott bewahre. Hm. Naja, zurück zu Justin Sun. Ich finde es auch irgendwie ganz witzig und auch sehr bezeichnend, dass er für seine Kryptowährung auch nicht etwa irgendwie Leute hat werben lassen oder nicht primär, die sich auch mit Kryptowährung auskennen, die vielleicht auch schon sich einen Namen gemacht haben, weil sie eben im Internet auch irgendwelche Crypto-Bros sind, sondern hauptsächlich eben Promis, die in der Vergangenheit durch Skandale aufgefallen sind, wie halt eben Lindsay Lohan, die Schauspielerin, die ja auch eine sehr öffentlichkeitswirksame Alkoholkarriere hatte, oder auch den Rapper Soulja Boy, der wegen illegalem Waffenbesitz vorbestraft ist.
Dann ist der Name ja sehr treffend.
Ja. Er sucht sich also schon immer gezielt Leute aus, die halt vor allem für viel Aufmerksamkeit sorgen. Ist inzwischen allerdings auch nicht mehr so aktiv im Wirtschaftsleben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dann irgendwie auch doch was mit den Klagen zu tun hat oder womit auch immer. Er konzentriert sich jetzt voll und ganz aufs Kunstsammeln und auf seinen Posten als Premierminister in Liberland. Hast du schon mal von Liberland gehört?
Nein, aber ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was das für eine Flagge ist, die er da auf dem Foto, was du mir gezeigt hast, am Revers hat. Und ich habe mir schon gedacht, die sieht irgendwie ausgedacht aus. Und ja, vielleicht erklärst du mir jetzt, was das für eine Flagge ist, die er da am Revers hat.
Liberland ist ein, naja, ich glaube, man kann es Pseudostaat nennen, eine nicht akzeptierte Mikronation auf einer Donauinsel, die an der Grenze von Serbien und Kroatien liegt. Und keiner der Staaten fühlt sich so richtig verantwortlich für diese Insel oder für Liberland. Und deswegen lassen sie die paar Krypto-Bros, die dort Staatsmänner spielen, halt irgendwie mehr oder weniger in Ruhe. Liberland wird natürlich von keinem Land anerkannt, außer von Sealand.
Nein. Oh, warum macht Sealand sowas?
Ja, Sealand ist die andere Mikronation, eine der vielen, Und Sealand haben wir schon unsere dritte Folge Stadtland was gewidmet. Das ist schon ein Weilchen her. Hört sie euch sehr gerne an, wenn ihr mehr über Sealand und Mikronation und dieses ganze absurde Konstrukt erfahren wollt.
Ja, macht das unbedingt. Hat Nicole auch da eine sehr gute Geschichte erzählt. Ich will nur noch einmal sagen, dass ich es irgendwie kacke finde, dass Sealand Liberland akzeptiert, weil ich schon in meinem Herzen einen kleinen Softspot für Sealand habe, weil es so weird ist. Und das sind ja einfach irgendwelche reichen Leute.
Ja.
Und das finde ich ja wieder nicht so cool.
Ja, die halt dann auch irgendwie alles mit Kryptowährungen dann auch machen und ja, halt auch für Wirtschaftsliberalität bla bla bla, bla sind.
Bla bla.
Ja, genau. Naja, schade um Sealand. Zurück zur Versteigerung des Bananenkunstwerks Comedian. Nach der Versteigerung, bei der Justin Sun übrigens auch nicht selbst vor Ort war, er war von Hongkong aus zugeschaltet, hat er gesagt, und jetzt zitiere ich wieder: "In the coming days, I will personally eat the banana as part of this unique artistic experience, honoring its place in both art history and popular culture." Heißt übersetzt: In den kommenden Tagen werde ich die Banane persönlich essen, als Teil der einzigartigen Kunsterfahrung, um ihren Platz sowohl in der Kunstgeschichte als auch in der Popkultur zu würdigen.
Ja, also ist ja gut. Also der will das ganze Programm durchspielen für diese Banane, ne? Aber er ist ja gar nicht Teil des Kunstwerks, ne?
Richtig, aber er hat die Banane dann gegessen, auch ja, hat sich dabei filmen lassen, hat das alles mit Presse und so übertragen lassen, hat dann auch direkt gesagt, wie sie denn schmeckt. Besser als alle anderen Bananen übrigens.
Mhm.
Und ja, das kann man sich auch noch im Internet angucken,
wenn man möchte. Ja.
Und wir erinnern uns, die Banane wurde ja auch schon mal gegessen. 2019 hat eben der Performance-Künstler David Datuna die Banane in Miami Beach von der Wand genommen und gegessen. Da wurde er aus der Galerie geschmissen, hat aber vermutlich auch ganz gut daran verdient, denn er hat anschließend 2020 selbst eine Ausstellung gehostet namens The Hungry Artist, also der hungrige Künstler.
Ja.
Und in dieser Ausstellung sieht man vor allem David Datuna selbst im, na, so einem Pop-Art-Stil, wie man ihn von Andy Warhol vor allem kennt, wie er halt die Banane isst. Und er hat die Ausstellung dann auch auf seinem Instagram-Account sehr beworben damit, und jetzt zitiere ich nochmal: For all of my hungry crypto friends looking to get into NFTs, this collection is sure to be a good investment. Also für alle meine hungrigen Krypto-Freunde, die in NFTs einsteigen wollen, ist diese Ausstellung sicher eine gute Investition.
Mhm.
Und das Makabre daran ist, dass David Datuna 2022 verstorben ist. Also er wusste gar nichts davon, dass dieses Kunstwerk, wodurch er ja selber irgendwie zu Bekanntheit gelangt ist, worauf seine eigene Ausstellung ja beruhte, dann 2 Jahre später von einem Crypto-Bro gekauft wird.
Ja, krass.
Ja, also ich weiß nicht, inwiefern die Banane vorher schon in Kryptokreisen irgendwie besprochen wurde oder ob er irgendwie einfach nur so einen sehr guten Riecher hatte, aber der hat die da schon anvisiert.
Mhm. Ja, vielleicht hast du ja aber auch tatsächlich, ich weiß es nicht, weißt du es vielleicht, dass zu diesem haptischen Kunstwerk das Ganze auch nochmal als NFT vielleicht versteigert wurde, also mit dieser Lizenz da?
Das ist mir nicht bekannt.
Weil vielleicht dadurch halt schon, weil so ein Kunstwerk, was halt irgendwie, naja, sehr leicht austauschbar und sowas ist, wird vielleicht dann zusätzlich auch nochmal als NFT weitergereicht, aber keine Ahnung. Also.
Da habe ich zumindest nichts zu gelesen, bin ich nicht drüber gestolpert.
Wie gesagt, also könnte ich mir halt vorstellen, dass das irgendwie dadurch schon in diese Kreise reingerutscht ist, weil das ja ansonsten, also das Ding ist ja an sich, wie gesagt, die haben eine Einleitung, wie dieses Austauschen oder Erneuern.
Ja,
also.
Ja, David Datuna war auch nicht der Einzige, der das Kunstwerk aß, ohne es zu besitzen. Ein Student hatte bei einer der Ausstellungen ebenfalls unerlaubterweise die Banane von der Wand genommen und gesnackt. Als er gefragt wurde, warum er das getan hat, meinte er, er war hungrig. Und er ist nicht dadurch berühmt geworden. Also er hat, vielleicht war er wirklich einfach nur hungrig. Er hat auf jeden Fall nicht irgendwie versucht, daraus Profit zu schlagen.
Oder er hat es einfach nicht geschafft.
Oder das kann natürlich auch sein. Es ist nicht mal sein Name. Ist mir nicht bekannt.
Ein Student steht dann im Abspann.
Ja. Und bevor wir jetzt so langsam zum Ende der Geschichte kommen, möchte ich gerne noch mal gemeinsam mit dir einen Blick auf andere absurde Kunstwerke der letzten Jahre werfen. Denn Maurizio Cattelan, der Künstler von Comedian, hatte zuvor auch schon Schlagzeilen gemacht. 2016 ließ er ein Kunstwerk namens America ausstellen und das darfst du dir auf dem nächsten Bild angucken.
Oh, eine goldene Kloschüssel. Wahrscheinlich aus purem Gold oder zumindest vergoldet.
Es ist nicht nur die Kloschüssel, es ist das ganze Klo.
Ach so, also du meinst jetzt mit der Klobrille und der Spülung noch dazu. Ja, auch das Spülrohr ist komplett golden.
Es ist eine funktionierende Toilette, bestehend aus 103 Kilo von 18 karätigem Gold. Mhm. Und eigentlich gehört sie dem Guggenheim Museum in New York City, aber war dann nicht etwa im Ausstellungsraum untergebracht, sondern tatsächlich in den Toilettenräumen und konnte auch als Toilette benutzt werden.
Oha, also das ist dann schon, also das finde ich besser als die Banane. Also nicht, dass ich irgendwas davon hätte, aber ich würde das schon gern mal reinpinkeln.
Würdest du dabei dann irgendwie auch ein Foto von dir machen oder so?
Ja, das ist wieder die Frage. Ja, schon, aber was mache ich dann mit diesem Foto? Das ist die Frage, weil klar, das will man ja irgendwie zeigen dann auch, dass man da so eine goldene Toilette gemacht hat. Aber es ist natürlich auch nichts, was man irgendwie da gut rumzeigen kann.
Das stimmt allerdings. Vor der Tür stand ein Sicherheitsmann, der hat aber nicht, also der ist nicht mit reingekommen. Der hätte wahrscheinlich das auch okay gefunden, wenn du ein Foto gemacht hättest. Ansonsten war es aber wirklich wie eine ganz normale Toilette nutzbar. Sie wurde allerdings 2019 an das Blenheim Palace in England verliehen. Oder an den Blenheim Palace. Und dort wurde die Toilette geklaut. Denn im Blenheim Palace hat man an Sicherheitspersonal gespart. Man ging davon aus, dass die Toilette ja dadurch gesichert ist, dass die ja an einem Rohr befestigt ist, weil die ja wirklich funktionstüchtig war. Das war den Dieben aber egal. Die haben dann einfach die Rohre beschädigt und einen riesigen Wasserschaden hinterlassen und das Klo mitgenommen.
Ja, ist ja nicht ihr Badezimmer.
Ja. Ne? Das Klo ist bis heute nicht aufgetaucht. Man geht davon aus, dass sie das eingeschmolzen haben und clever wär's, die Toilette soll 4 Millionen Dollar wert sein, als Kunstwerk eigentlich sogar 6 Millionen Dollar. Das ist halt wieder dieses, der Wert, den man dem zuschreibt. Aber ja, 4 Millionen Dollar haben jetzt irgendwelche glücklichen Menschen wahrscheinlich.
Meinst du, es gibt irgendwo auf der Welt ein Schmuckstück, das aus Gold aus dieser Toilette und der Goldmünze aus dem Bode-Museum besteht?
Oh, das wäre richtig schön, oder?
Irgendwie auf eine skurrile Art und Weise, ja.
Dann wünschen wir uns das mal, dass es dieses Schmuckstück gibt. Ja, es wurden ein paar Verdächtige festgenommen, aber dann auch wieder freigelassen, dann wieder welche festgenommen und tatsächlich soll nächsten Monat, im Februar 2025, der nächste Gerichtsprozess stattfinden zu dem Diebstahl der Toilette, aber wie erfolgreich das wird, das lässt sich noch nicht absehen. Maurizio Cattelan hatte auch schon lange vor der Banane und vor der Toilette mit Gaffertape rumexperimentiert. Du hattest ja selber auch schon mal gesagt, dass es da ja auch nicht nur die Banane gibt, da gibt es auch irgendwie anderes Zeug. Und er hatte 1999 schon etwas, beziehungsweise jemanden, an die Wand einer Galerie geklebt, und zwar den Kunsthändler Massimo De Carlo. Und dieses, in Anführungsstrichen, Kunstwerk nannte er A Perfect Day, ein perfekter Tag.
Ja, wunderbar. wahrscheinlich war das dann aber jetzt nichts, was man kaufen und dann selbst den Kunsthändler austauschen konnte.
Das vermute ich, ja. Ja, die Idee mit dem Gaffertape hatten natürlich auch andere. Und tatsächlich wurde Cattelan 2023 von dem Künstler Joe Morford angezeigt, der selbst 2010 Obst an Wände geklebt haben will. Und der eben meint, Cattelan hätte die Idee von ihm geklaut. Das Gericht sah das aber anders und hat die Klage abgewiesen. Und auch schon ein Jahr vor Morford hatte ein dritter Künstler namens Meth Fountain, ich hoffe, das ist ein Künstlername, ein halb gegessenes Croissant in Frankreich an die Wand geklebt.
Ja, also die Werkstoffe Obst und Gaffer sind jetzt, also so lächerlich ich das auch finde, dass der dafür 6 Millionen bekommen hat, ne? So lächerlich finde ich es aber auch, wenn Leute sagen, nee, das mit dem Obst und dem Gaffer habe ich mir ausgedacht, weil, also die anderen KünstlerInnen von früher, die haben halt auch alle mit Farbe auf Leinwand oder mit Lack auf Holz oder was
auch immer. Die haben ja auch alle ihre Stillleben mit Obstschalen gemacht.
Ja, also da muss man halt sagen, dieser Künstler hat es dann eben am besten promotet, dass der dafür 6 Millionen kriegt. Oder er hat den Kunstmarkt am besten verstanden oder hatte die besten Kontakte oder selbst das beste Portfolio oder die bessere Geschichte hinter diesem Kunstwerk, weswegen irgendein Depp bereit war, 6 Millionen Dollar dafür zu zahlen.
Ja, und wahrscheinlich hat es auch geholfen, dass irgendwelche Leute die Bananen halt gegessen haben.
Das hat sicherlich geholfen, dass halt schon vorher drüber gesprochen wurde, klar.
Ja. Für einen ähnlichen Medienwirbel wie diese Banane von Catalan hat sicherlich Banksys Kunstwerk Mädchen mit dem Luftballon 2018 gesorgt. Daran erinnerst du dich auch ganz bestimmt. Das Bild, das für 1,4 Millionen Dollar versteigert wurde, hatte sich nämlich nach dem Verkauf mit Hilfe eines integrierten Schredders im Bildrahmen selbst zerstört.
Ja.
Und damit wollte Banksy eben auch wahrscheinlich zeigen, wie absurd es ist, dass halt für ein Kunstwerk so viel Geld ausgegeben wird, wenn es dann ja auch, naja, vergänglich ist oder wie auch immer.
Ja, also überhaupt der Kunstmarkt, ne? Also.
Genau. Und dann noch eine absurde Geschichte. 2013 wurde ein orangefarbener Ballonhund vom Künstler Jeff Koons für über, halte ich fest, 58 Millionen Dollar versteigert. Und das war wirklich, ich habe ein Foto davon gesehen, habe ich leider wieder nicht die Rechte dran, ein einfacher, aus Luftballons geformter Hund, so wie du ihn an jedem touristischen Ort von irgendwelchen StraßenhändlerInnen kaufen kannst.
Cool.
Und bis dahin war der Hund das teuerste Kunstwerk, das je von einem noch lebenden Künstler versteigert wurde. Jeff Koons selbst konnte das dann nochmal ein paar Jahre später, 2019, toppen. Da hat er nämlich 91,1 Millionen Dollar für ein aufblasbares Kaninchen aus Edelstahl bekommen. Das war dann immerhin Edelstahl, das sieht auch wirklich mehr nach einem Kunstwerk aus. Meiner Meinung nach nicht besonders schön, aber wie etwas, was irgendwelche reichen Leute sich dann halt irgendwo hinstellen.
Mhm.
Aber trotzdem absurd viel Geld.
Das ist, ich kann das manchmal gar nicht glauben. Also das 98 Millionen.
91 Millionen für das aufblasbare Kaninchen aus Edelstahl und 58 Millionen für den Ballonhund.
Ah, Wahnsinn.
Ja.
Also stark, good for him, sag ich mal. Aber krass, ja.
Ja. Aber dann schauen wir zum Ende doch nochmal zurück auf unsere Banane. Es haben auch etliche Marken, Promis oder eben auch andere KünstlerInnen dieses Bananenmotiv aufgegriffen. Also zum Beispiel auch Burger King hat dann auch sowas Ähnliches gemacht mit irgendwie einem Burger Patty oder halt ganz, ganz viele andere Marken haben dann irgendwie damit gespielt, haben daraus Profit geschlagen. Aber eine Person ging leer aus und über die haben wir schon zu Beginn gesprochen, und zwar der Obstverkäufer Shah Alam. Für die Banane erhielt er maximal 35 Cent, sofern sie einzeln gekauft wurde. Und als Shah Alam durch einen Reporter erfuhr, dass seine Banane für 6,2 Millionen Dollar verkauft wurde, brach er in Tränen aus. Er sagte dem Reporter, ich übersetze mal direkt, ich bin ein armer Mann, ich hatte niemals diese Menge an Geld, ich habe niemals diese Menge an Geld gesehen. Shah Alam war auch nie nur im Auktionshaus drin, obwohl er da ja jeden Tag, Tag für Tag Obst vorverkauft hat. Er hätte die Kunstwerke im Sotheby's auch nicht sehen können, weil er eine Sehbehinderung hat, die hoffentlich dieses Jahr operiert wird. Und nachdem er eben von dieser Versteigerung erfuhr, hatte er das Gefühl, dass damit ein Witz auf seine Kosten gemacht wurde. Also, dass die ganze Welt jetzt darüber lacht, dass er, der arme Obsthändler, da eben leer ausgegangen ist. Er ist quasi so der Gehörnte. Und er hat dann den Reporter ganz schockiert gefragt, die Banane gekauft haben, was für Menschen sind das? Wissen die überhaupt, was eine Banane ist?
Ja, also ist auf der einen Seite eine berechtigte Frage, auf der anderen Seite kann man ja wirklich sagen, dass das am Ende Kunst ist, aber der Markt ist ja so kaputt, ne?
Ja.
Also, ja, Wahnsinn. Also wie viel da auch reininterpretiert wird in die Banane, dass sich jemand wirklich so viel Geld dafür kauft, ne?
Ja, und ich meine, allein schon, was damit 2019 verdient wurde oder es hat ja nicht eine Person verdient am Ende, ne? Aber dass da 120.000 Dollar für bezahlt wurden, was da der geringste Preis war, allein das ist ja schon so absurd. Und wenn man dann wirklich diesen Kontrast sieht von diesem Obsthändler, der da 35 Cent für bekommt, der da in Armut lebt, also ich glaube, der ist aus allen Wolken gefallen.
Ja, ist er auch. Und das Schlimme daran ist ja, wenn er jetzt sich in den Baumarkt gehen würde und eine Rolle Gaffer kaufen würde, würde er das eben nicht für bekommen. Es ist halt nur eine Marketing- und ich erzähle eine Geschichte dazu Frage. Und weiß jetzt nicht, wie der Künstler von dem Bananenbild halt so vernetzt ist, ob der ohnehin reiche Eltern hat, die eine Galerie besitzen oder was weiß ich. Aber wahrscheinlich hätte der Obsthändler auch gar nicht die Möglichkeiten, jetzt mit seinen Bananen jeweils so viel Geld zu machen.
Das kann ich dir tatsächlich genau sagen. Wenn er 6,2 Millionen Dollar einnehmen wollen würde, müsste er 24,8 Millionen Bananen verkaufen.
Ja, und hätte einen deutlich höheren Wareneinsatz als der Künstler.
Ja. Und ja, das, ich weiß nicht, ich habe das nicht in Zeit hochgerechnet, wie lange er dann da stehen würde, aber wahrscheinlich reicht sein Leben dafür auch nicht mehr aus.
Wahrscheinlich nicht.
Der Künstler Maurizio Cattelan hat eben auch von der Reaktion des Obsthändlers was mitbekommen. Er war auch sehr gerührt, fühlte sich aber offensichtlich nicht mitgemeint oder nicht kritisiert, denn er sagte dazu, die Reaktion des Bananenverkäufers berührt mich zutiefst und unterstreicht, wie Kunst auf unerwartete und tiefgreifende Weise wirken kann. Allerdings löst Kunst naturgemäß keine Probleme. Wenn sie das täte, wäre sie Politik.
Hä?
Der wollte halt einfach nur sich das halt von sich wegschieben und und noch da auch keine Verantwortung. Ja. Allerdings, der Transparenz halber, möchte ich auch darauf hinweisen, dass Cattelan selbst nicht diese 6,2 Millionen Dollar erhalten hat. Das hattest du vorhin einmal irgendwie im Nebensatz gesagt. Er hatte das Kunstwerk ja bereits 2019 verkauft. Und der Gewinn der Versteigerung 2024 ging an einen Sammler bzw. an einen Zwischenhändler. Also er ist da tatsächlich bei dieser Versteigerung auch leer ausgegangen. Er war trotzdem begeistert darüber, dass sein Werk so viel Geld eingebracht hat, aber hat eben auch beklagt, dass die KünstlerInnen immer nur initial berücksichtigt werden, wenn das Wert an sich auch oft noch weniger wert ist. Mhm. Und wenn dann eben diese Werke dann Wertsteigerung über die Jahre erfahren, dann profitieren eigentlich nur die eh schon reichen Auktionshäuser und KunsthändlerInnen davon.
Stimmt, ja. Das stimmt, der Markt funktioniert ja nicht zwischen KünstlerInnen und HändlerInnen, sondern zwischen den einzelnen HändlerInnen.
Ja.
Krass, ja.
Genau. Es ist auch noch jemand anderes aufmerksam geworden auf Shah Alam, nachdem eben die Presse, vor allem auch die New York Times, über ihn, über seinen Schock, seinen Frust berichtet hat. Und zwar Justin Sun, der Crypto-Bro und Käufer der Banane für 6,2 Millionen Dollar. Und Justin Sun ließ dann öffentlichkeitswirksam verkünden, dass er dem armen Verkäufer helfen wolle, indem er ihm 100.000 Bananen abkaufen möchte. Und diese 100.000 Bananen möchte er dann weltweit an Bedürftige verschenken, gegen Vorlage des Ausweises.
Was? Warum müssen die denn schon wieder alle ihren Ausweis vorlegen, um so eine...
Damit jeder nur eine kriegt. Damit die Leute nicht zu gierig werden.
Wahrscheinlich kannst du die Bananen halt safe an einem halben Nachmittag in New York gut an den Mann und die Frau bringen.
Ich erzähle mal, wie es weitergegangen ist. Also das Ding ist, wenn Shah Alam Justin Sun 100.000 Bananen verkauft hätte, dann hätte Shah Alam maximal 35.000 Dollar dafür bekommen, wenn er die einzeln verkauft hätte. Mit seinem Mengenrabatt, den er halt normalerweise gegeben hat, wären es nur 25.000 Dollar gewesen. Aber er hatte ja gar nicht 100.000 Bananen. Ja. Und wahrscheinlich war es für ihn jetzt auch nicht so einfach, das von seinem Großhändler irgendwie zu bekommen, auf einmal.
Ja.
Aber Justin Sun hat ihm dann gütigerweise einfach so 50.000 Dollar gespendet, also mehr als Shah Alam sonst mit den Bananen bekommen hätte. Und hat dann diese 100.000 Bananen tatsächlich woanders erworben und die dann wirklich nur in New York an Essensausgabeeinrichtungen verteilen lassen. Ich weiß nicht, ob die dann da wirklich alle den Ausweis vorzeigen mussten. Ich nehme an, dass dann einfach diese Food Shelters ihre eigene Policy haben, wie sie Essen an wen verteilen und dass Justin Sun da nicht mitreden konnte.
Das wäre gut.
Er war auch nicht selbst vor Ort.
Er war ja auch nicht mal bei der Versteigerung dieses famosen Kunstwerks vor Ort.
Genau. Würdest du sagen, das ist am Ende dann irgendwie ein Happy End?
Für Justin Sun, ja. für den Obsthändler, für den wahrscheinlich 50.000 schon irgendwie eine deutliche Verbesserung seiner aktuellen Lebensumstände sind, ist das sicherlich auch ein positives Outcome aus der Situation. Er hätte ja nie 6 Millionen mit seinen Bananen verdienen können. Also, sind wir mal ehrlich, Es bleibt natürlich trotzdem irgendein Gefühl von Ungerechtigkeit zurück. Aber ja, das bleibt ja dann doch bei den allermeisten Geschichten, die man sich so übers wer wie Geld verdient erzählt, zurück, ne?
Ja, ich denke, dass Shah Alam jetzt zumindest mit seiner Augen-OP ganz gut abgesichert sein sollte mit den 50.000, dann vielleicht auch für die Zeit danach. Und ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, wir wünschen ihm alles Gute. Und ja, das war meine Geschichte zu Envy New York.
Das ist eine sehr gute Geschichte. Ich hoffe, dass Schalam die Stadt ja nächstes Jahr nochmal ganz neu kennenlernen wird mit seinen operierten Augen und ja, einfach eine gute Zeit haben wird.
Vielen lieben Dank. Bevor wir diese Folge jetzt beenden, losen wir dir noch deinen nächsten Buchstaben aus für unsere Folge in 2 Wochen. Ich sag
Stimmt.
A, du sagst Stopp.
Das machen wir.
A.
Stopp.
E, wie Emil
Oder Essen, das hast du
oder
schon
Essen.
gemacht.
Genau, wir haben schon eine Folge zu Essen. Da ging es um einen Bankraub mit Verfolgungsjagd.
Mal gucken, worum es in der kommenden E-Folge gehen wird. Ich lasse mir was einfallen, auf jeden Fall.
Sehr gut, wir freuen uns drauf. Für den Moment bedanke ich mich fürs Zuhören. Möchtest du noch irgendwelche abschließenden Worte
Ich würde
loswerden?
noch sagen, dass wenn ihr uns hört und euch gefällt, was wir hier tun, dann wäre es super lieb, wenn ihr uns auf der Podcast-Plattform, wo ihr uns hört, bewerten könntet. Das heißt, 5 Sterne geben am besten. Ja, 5, einfach genau. Einfach 5 Sterne und abschicken und euch und uns natürlich euren FreundInnen empfehlen, damit die uns auch hören. Das würde uns sehr helfen. Und ansonsten habe ich heute gar nichts mehr zu sagen und bedanke mich nochmal bei dir für die wundervolle Geschichte.
Sehr gerne. Dann habt einen guten Start in das neue Jahr und bis in 2 Wochen.